Béla Bartók ist der meistgespielte Komponist des 20. Jahrhunderts, was ihn vermutlich selbst jedoch wenig interessiert hätte. Unter dem Titel »Die Kunst des Schweigens« ist ihm diese SWR2-Musikstundenwoche gewidmet. Dazu begrüßt sie herzlich Werner Klüppelholz. Haben wir manches gelesen über den weltberühmten Dirigenten, der leider einigen Geigerinnen etwas zu nahe trat, oder über den Nobelpreisgekürten Schriftsteller, der bedauerlicherweise auf seinen geschichtsverfälschenden Ansichten trotzig beharrte. Die Chronik aller Künste ist reich an Fällen, wo mindestens ein Auge zugedrückt wird. Jemand ist ein Genie, da mag man ihm vieles verzeihen, denn was nutzen uns die anständigsten Leute, die keine Ideen haben? Béla Bartók kann auf solche Nachsicht verzichten. Er ist ein seltenes Beispiel dafür, wie sich große Kunst und hohe Moral in einem Menschen vereinen. Wer Bartók erlebt hat, schildert ihn als Muster der Aufrichtigkeit. Zu viel gezahlte Tantiemen etwa schickt er umgehend wieder zurück. Daher war ihm auch jeder Smalltalk zuwider. Bartók sprach nur, wenn er etwas Sinnvolles zu sagen hatte, und lachte nur, wenn es wirklich etwas zu lachen gab, wo zum Beispiel ein ausländischer Notendrucker den Tanz der Burschen in einen Tanz der Kuchen verwandelte. Eine Klavierschülerin sagt ab, da würde jeder Lehrer eben eine Pause machen. Bartók hingegen verlängert die Unterrichtszeit des nachfolgenden Schülers. Ausgeprägt war auch sein Gerechtigkeitssinn. Keineswegs könne der Name einer Sängerin kleiner auf dem Plakat gedruckt werden als sein eigener. Béla Bartók war ein leidenschaftlicher Humanist, dem die Verständigung der Völker am Herzen lag, und ein glühender Antifaschist. Solange es Hitler- und Mussolini-Straßen gibt, dürfe nicht die kleinste Gasse nach ihm benannt sein. Dieser alle Show vermeidende, ernste und bescheidene Geist in einem kleinen und schmächtigen Körper, der zeitlebens nie über 50 Kilo hinauskam, wirkte spröde und unscheinbar. Doch wenn Bartók Klavier spielte, wie die Zeitgenossen ebenfalls berichten, saß ein Dämon an den Tasten, der alle in seinen Bann zog. Wir hörten den letzten der 6 Tänze in bulgarischem Rhythmus von und mit Béla Bartók. Er wird geboren am 25. März 1881 in Nagy-Szent-Miklós, nicht weit von Szeged, der Stadt in Ungarn, wo sich das Gulasch klug mit dem Sauerkraut verbindet. Äußerst musikliebende Eltern. Der Vater ist Leiter einer Landwirtschaftsschule, die Mutter Volksschullehrerin. Überschattet wird Belas Kindheit von einer schmerzhaften Hauterkrankung, die ihn in die Einsamkeit treibt. Denn das Mitleid von Besuchern der Familie kann er nicht ertragen. Er zieht sich zurück. Als Bela 7 ist, stirbt der Vater. Nun beginnt eine Odyssee der Mutter, die immer nur kurzfristig eine Stelle an wechselnden Orten bekommt, was dauerhafte soziale Bindungen des Sohnes verhindert. Ganz früh zeigt sich Belas musikalische Begabung. Bevor er überhaupt sprechen lernt, kann er schon alle Stücke, die die Mutter auf dem Klavier spielt, unterscheiden und sie bald korrekt auf der Trommel begleiten. Mit 4 Jahren und einem Finger spielt Bela 40 Volkslieder und wenig später beginnt er zu komponieren. Das Hauptwerk des 10-Jährigen, von der Mutter als Opus 18 beziffert, trägt den Titel »Der Lauf der Donau«. Unter anderem mit den Sätzen: Die Donau freut sich, weil sie sich Ungarn nähert, Polka. Die Donau kommt in Budapest an, Csárdás. Und die Donau ist traurig, weil sie Ungarn verlässt. Das trägt Bela in einem Schulkonzert vor, zusammen mit Beethovens Waldsteinsonate. Eine musikalische Laufbahn ist vorgezeichnet. Obwohl Kaiser Franz Josef ihm ein Musikstudium in Wien finanzieren will, aus seiner Privatschatulle, entscheidet sich Bartok für Budapest. Mit den Habsburgern möchte er nichts zu schaffen haben. Zu dieser Zeit trägt er als einziger weit und breit die ungarische Nationaltracht und besteht darauf, dass seine Schwester nicht mehr Elsa heißt, sondern ungarisch Böske. Gleich zu Beginn des Studiums befällt Bartok eine lebensgefährliche Lungenentzündung. Ein Arzt empfiehlt ihm, sich doch lieber der Jurisprudenz zuzuwenden. Als ob die Rechtskunde der Gesundheit zuträglicher sei als die Musik. Budapest ist eine Wagner-Hochburg und dort hört Bartok die Tondichtung »Also sprach Zarathustra« von Richard Strauss. Für ihn ein Blitzschlag. Das von den meisten dortigen Musikern mit Entsetzen angehörte Werk erfüllte mich mit dem größten Enthusiasmus. Endlich erblickte ich eine Richtung, die Neues barg. Hier knüpft Bartok mit seinem ersten Orchesterstück an, der sinfonischen Dichtung Kossuth. Das war 1849 der Anführer eines Aufstands gegen die habsburgischen Unterdrücker, die von Bartok beschworen werden mit einem verunstalteten Zitat der Kaiserhymne. 5 österreichische Musiker im Orchester lassen sich deshalb vor der Premiere krankschreiben. Bartoks Kossuth schließt mit einem Trauermarsch, denn dieser ungarische Freiheitskampf ging verloren. Es spielt die ungarische Nationalphilharmonie, geleitet von Zoltán Kocsis. Bartoks Orientierung an Wagner und Strauss währt nur kurz. Die Übertreibungen der Spätromantik, äußert er, begannen unerträglich zu werden. Aber wohin sich wenden? Da kommt es zur schicksalhaften Begegnung mit einem jüngeren Mitstudenten namens Zoltán Kodály, der ihn mit Bauernmusik bekannt macht. Volkslieder in der Tonkunst begegnen von Bach bis Berio ständig. Bartok und Kodály aber beginnen in großem Stil, selbst Volkslieder und Tänze zu sammeln, die zur Grundlage ihrer Kompositionen werden. Und zwar authentische Volksmusik, nicht die sogenannte Zigeunermusik, die bis heute in den Budapester Touristenlokalen den Schweinebraten live begleitet. Zunächst gemeinsam mit Kodály, später allein bereist Bartok zu Fuß oder auf Bauernwagen mitfahrend Ungarn, die Slowakei, Rumänien, Algerien und die Türkei, auf der Suche nach Menschen, die ihm noch unverfälschte Lieder in seinen mitgeführten Phonographen singen können. Dabei ist ihm der Pfarrer im Dorf oft eine große Hilfe. Mühsam bleibt es freilich allemal, wie Bartok nicht ohne Witz in einem Dialog zwischen ihm, dem Reisenden und einer Bäuerin schildert. Die Nachbarin behauptet, sie könnten noch so richtige uralte Lieder singen. »Ich? Alte Lieder? Der Herr soll mich nicht zum Narren halten. Ich spreche in vollem Ernst. Ich kam nur deshalb hierher, von sehr weit, von Budapest, um diese alten Lieder zu suchen, die man nur hier kennt. Na, und was fängt man dann mit diesen Liedern an? Kommen sie in die Zeitung?« »Keineswegs. Diese Arbeit bezweckt, dass wir sie bewahren, dass sie notiert werden. In 50 Jahren sind sie spurlos verschollen, wenn wir sie jetzt nicht aufschreiben.« »Wirklich? Nein, ich glaub's doch nicht.« Der Reisende verzweifelt. »Schauen Sie sich doch dieses Büchlein an. Hier habe ich alles notiert.« Er pfeift ein Lied. »Dieses Lied hat Frau Gegö gesungen. Die kennen Sie doch auch.« »Ach, meine Stimme ist nicht mehr danach.« »Dazu ist gar keine starke Stimme nötig. Wenn Sie das Lied ganz leise vor sich hin singen, wird's auch gut sein.« »Mir ist eins eingefallen.« Der Reisende mit aufblitzender Hoffnung. »Also los, los!« »Na, und wie soll ich sagen? Nur mit Worten?« »Ach nein, mit der Stimme, so wie man singt.« Dem armen Folkloristen gelingt es nach vielen Bemühungen, einige Lieder aus der Bäuerin herauszuholen, die aber in der Stadt bekannt sind. Er wird immer ungeduldiger. »Ich will dem jungen Herrn noch eines vorsingen, den Gesang der Maria Magdalena.« »Den brauche ich nicht, das ist doch ein geistliches Lied«, verflucht im Stillen sämtliche Kirchengesänge der Welt. »Na, und haben Sie dieses? Est akerek? Rund ist diese Semmel? Damit haben Sie doch begonnen, nicht zu gebrauchen«, steckt mit endgültiger Entsagung das Notizbuch in die Tasche. »Kirchengesänge wüsste ich viele«, der Reisende schweigt mit Verachtung. »Etwas Schöneres hört der junge Herr nirgends.« »Wissen Sie nicht jemanden, der solche uralten Lieder kennt? Danke, danke, grüß Gott.« Der Reisende entfernt sich gebrochen.
Sure.
In der SWR 2 Musikstunde sang Lajos Kendi, begleitet von Katalin Sabados, das erste der 8 ungarischen Volkslieder, überschrieben »Schwarz ist die Erde«. Die Klavierbegleitung, bemerkt Bartok, soll die verlorene Wiese und das verlorene Dorf ersetzen. Béla Bartok fühlt sich wohl in der Natur. Seit der Jugend sammelt er Schmetterlinge und Insekten, die er auf äußerst schonende Weise ins Jenseits befördert, und er erwirbt genaue Kenntnisse des Sternenhimmels. Trotz aller Hindernisse und Strapazen auf seinen Reisen liebt Bartok das Leben auf dem Land. Es waren die glücklichsten Tage meines Lebens, die ich in Dörfern unter Bauern verbracht habe. Unter den vielen Menschen in der Stadt empfindet er nur Einsamkeit. In Budapest verliebt er sich in die 18-jährige Steffi Geier, ein Wunderkind auf der Geige und sehr religiös, während Bartok bloß an Natur, Kunst und Wissenschaft glaubt. Briefe gehen hin und her, in denen er Themen wie Gott, Glaube oder Selbstmord diskutiert, die vielleicht nicht gerade die stärkste Überzeugungskraft auf erotischem Gebiet besitzen. Bartok versucht es ebenfalls mit Tönen und schreibt sein erstes Violinkonzert, das er Steffi widmet. Vergebens, seine Liebe bleibt unerwidert. Daraufhin komponiert er 2 Porträts. Über dem ersten stehen die Worte »Ein Ideal«, über dem zweiten »Ein Zerrbild«. Bartok schickt die Noten an Steffi, bezeichnet darin ihr Leitmotiv und fügt hinzu: »Als ich Ihren Brief gelesen hatte, setzte ich mich an den Flügel. Ich habe die traurige Vorahnung, dass ich im Leben keinen anderen Tröster haben werde als die Musik.« Wenig später schreibt Bartok an eine andere Adressatin: »Ich kann mir künstlerische Produkte nicht anders vorstellen, als dass darin unbegrenzte Begeisterung, Verzweiflung, Kummer, Zorn, Rache, verzerrender Hohn ihres Schöpfers zum Ausdruck kommt.« Wie im Orchesterstück »Ein Zerrbild«, wiedergegeben von Christian Ostertag, Violine, und im SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, am Pult Peter Rundl. Bartok ist 26 Jahre alt, wird er als Klavierprofessor an die Budapester Musikakademie berufen. Sein Unterricht verläuft recht schweigsam. Wenn er eine Stelle für verbesserungsbedürftig hält, spielt er sie selbst ohne Kommentar immer und immer wieder vor. Wenn Schüler oder Schülerinnen unvorbereitet sind, verlässt Bartok wortlos den Raum. Eine Studentin, Martha Ziegler, heiratet er und ein Sohn wird geboren mit Vornamen Bela. Und Bartok schreibt das erste Werk in seiner ganz eigenen Sprache, die 14 Bagatellen für Klavier. Die Maler in Paris, Pablo Picasso etwa oder Georges Braque, entdeckten zur gleichen Zeit die sogenannte Negerplastik für sich. Aus dieser uralten, archaischen Formenwelt bezogen sie Inspiration für die künstlerische Moderne. Vergleichbares geschieht bei Bartok. Er benutzt von nun an ganz alte Tonleitern wie die Fünftonskala, das sind die schwarzen Tasten des Klaviers, oder die Kirchentonarten, die ihrerseits aus der griechischen Antike stammen. Denn genau auf solchem Tonmaterial beruhen die Melodien, die Bartok in den entlegenen und daher völlig rückständigen Gebieten an den südöstlichen Rändern Europas sammelt, wo es noch keine Elektrizität gibt, mit Grammophon und Popmusik im Gefolge. Überdies schöpft Bartok aus dem rhythmischen Reichtum des Balkans, seinen Wiederholungen und seinen Taktwechseln. Arnold Schönberg entkommt der Tonordnung des 19. Jahrhunderts, indem er das bis dahin modernste, nämlich Wagners Chromatik, ins Extrem treibt. Bela Bartok jedoch geht weit zurück in die Vergangenheit, um mit dem Allerältesten die klassische Tonalität außer Kraft zu setzen. Als der berühmte Ferruccio Busoni, wie Bartok ein komponierender Pianist, die 14 Bagatellen hört, erklärt er: Endlich etwas wirklich Neues. Andreas Bach spielt 3 davon. Zu sagen, jetzt kommen die Leichen im Keller, wäre arg salopp. Der junge ungarische Schriftsteller Béla Balázs hatte ein Opernlibretto verfasst. Eigentlich für Zoltán Kodály, doch dieser überlässt es seinem Freund Bartók, der davon begeistert ist, denn die blutige Fabel kennt er bereits aus Volksballaden. Herzog Blaubarts Burg, Bartoks einzige Oper, ist eigentlich gar keine. Sie hat nur einen Akt, kaum Handlung, bloß zwei Vokalstimmen, die ein langes Zwiegespräch führen, und die Orchesterpartitur, ein erster Höhepunkt in Bartoks Schaffen, ist ziemlich kompliziert. Er reicht das Stück bei einem Opernwettbewerb in Budapest ein, es wird prompt abgelehnt. Eine Frau namens Judith hat Eltern und Verlobten verlassen, weil sie den finsteren Herzog Blaubart liebt. Sie kommt auf seine ebenso finstere Burg und erblickt sieben schwarze Türen, alle verschlossen. Sie zu öffnen, weigert sich Blaubart zunächst, doch Judith besteht darauf. Im ersten Raum sieht sie Ketten, Messer, Henkersbeile und Blut an den Wänden, die Folterkammer. Hinter der zweiten Tür lagern Waffen, der dritte Raum ist Blaubarts Schatzkammer, der vierte ein Zaubergarten und der fünfte Raum geht den Blick frei auf Blaubarts Reich, worüber eine blutige Wolke schwebt. Niemals allerdings darf die sechste Tür geöffnet werden. Dennoch überreicht Blaubart aus Liebe Judith den Schlüssel und sie stößt auf den See der Tränen. Nun will Judith die ganze Wahrheit wissen, fragt Blaubart, »Wen hast du vor mir besessen? Waren die anderen Frauen lieber als ich, schöner als ich?« Sie bekommt schließlich den Schlüssel zum siebten Raum, in dem sie die Leichen vermutet, öffnet die Tür und erblickt drei Frauen, bleich, schön und lebendig. Soweit die Geschichte Herzog Blaubarts Burg. Die Interpretationen sprechen von Geheimfächern in der Psyche des Menschen und von der Unvereinbarkeit der Geschlechter. Nun der See der Tränen mit Tatjana Troyanos, Mezzosopran, dem Bariton Sigmund Nimsker und dem BBC Symphony Orchestra, geleitet von Pierre Boulez.
Thank you.
Sie hören die SWR2 Musikstunde mit Werner Krüppelholz. Hier und da unternimmt Bartok Konzertreisen. Die erste mit einem Geiger nach Spanien und Portugal. In Briefen an seine Mutter erzählt er von allen Einzelheiten, etwa vom Essen in Porto. Da tischte man mir eine Menge undefinierbarer Gerichte auf. Ich habe sie alle gegessen. Vielleicht war es Regenwurm-Omelett oder Rattenpastete. In Lissabon ereilt die beiden Musiker eine Einladung an den Hof. Gestern waren wir bei der Königin. Sie hat genauso über Musik gesprochen wie Tante Schneider. Meine Gesichtsmuskeln mussten eine gewaltige Kraftprobe bestehen, sonst wäre ich in lautes Lachen ausgebrochen. Von dem vielen Unsinn war das Gelungenste, dass sie beim Thema Ungarn sagte: »Nicht wahr? Der König spricht sehr gut Ungarisch.« »Franz Josef.« Ich ließ sie dabei. Ja, sehr gut. Wenn sie gewusst hätte, was für ein republikanischer Habsburg-Hasser vor ihr stand, wäre sie wohl kaum so freundlich gewesen. Bartoks nächste Komposition nach dem Blaubart ist ein Klavierstück. Ein besonders wildes, das bereits Igor Strawinskys Le Sacre du Printemps vorwegnimmt. Ein Werk, das Bartok sehr bewundert. Eine Zeit lang trägt er immer die Partitur des Sacre mit sich, um selbstlos bei Konzertveranstaltern damit zu werben. Gedankt hat es ihm Strawinsky nicht. Der Titel des neuen Klavierstücks bezieht sich auf die verheerenden Kritiken, die Bartok in Budapest über sich lesen musste. Missklänge, Ausschreitungen, Künstelei, ins Krankhafte ausartende Bizarrerie. Entweder haben Sie recht, notiert er, dann bin ich ein untalentierter Pfuscher. Oder ich habe recht, dann sind Sie Idioten. Einige Kritiker hatten Bartok auch einen Barbaren genannt. Und just so heißt das neue Stück. Allegro Barbaro. Zoltán Kostić, diesmal als Pianist. Thank you. Als der Erste Weltkrieg naht, an dessen Ende das Habsburgerreich zusammenbricht, beginnt Bartok mit der Arbeit an einem neuen Bühnenwerk, einem Ballett mit dem Titel »Der holzgeschnitzte Prinz«. Das ist ein Märchen mit Prinzessin und Prinz, natürlich in diese verliebt. Doch die Fee schickt die Prinzessin in die höher gelegene Kemenate zum Spinnen. Der Prinz möchte sie mit einem Stock auf sich aufmerksam machen, auf den er nacheinander seinen Mantel, seine Krone und sein goldenes Haar steckt. Die nunmehr interessierte Prinzessin kommt herunter, aber was soll sie mit einem halb bekleideten und ungekrönten Glatzkopf anfangen? Die Fee verzaubert den hölzernen Stab, mit dem die Prinzessin glücklich tanzt, Prinz verzweifelt, mitleidige Fee ersetzt ihm die verlorenen Requisiten, ebenfalls durch Zauberei, Prinz nun attraktiv für Prinzessin, doch jetzt wendet er sich von ihr ab. Sie verliert ihrerseits Mantel, Krone und Haare, eine spiegelsymmetrische Entwicklung mit Happy End. Die 3 Jahre des Kapellmeisters Gustav Mahler an der Budapester Oper waren längst vergessen. Es herrschte wieder Schlamperei wie eh und je, und die Orchesterchefs schauten kurz vor der Aufführung einmal flüchtig in die Noten. Aber Bartok hat diesmal Glück. Mit einem italienischen Dirigenten, der aus dem malerschen Holz der Präzision geschnitzt ist und den schönen Namen Egisto Tango trägt. Als ich ihm die Partitur gab, schreibt er an die Mutter, sagte er, »Ich werde eine Woge ganz krank sein von Studium.« Tango studiert die Noten 3 Wochen lang und setzt 30 Orchesterproben an. So kommt es, dass der holzgeschnitzte Prinz ein glänzender Erfolg wird und Béla Bartók zum Durchbruch als Komponist verhilft.
Thank you.
Damit senkte sich der Vorhang über Béla Bartoks Ballett »Der holzgeschnitzte Prinz« und über dieser SWR2 Musikstunde. Michael Gielen leitete das SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg. Fürs Zuhören bedankt sich Werner Klüppelholz.